Heute sprechen wir über Neuigkeiten bei der OMV und warum die Spritpreisbremse gefloppt ist. Außerdem sprechen wir über die Steuerfalle Erbe und was du da bedenken solltest, wenn demnächst ein Erbe ansteht. Zudem kommt die Straße von Hormuz natürlich wieder vor, aber diesmal sprechen wir über die weitreichenderen Folgen, nicht nur Öl, sondern auch andere Sachen und warum auch ein schnelles Kriegsende Österreich fast 3 Milliarden Euro kosten könnte. Und außerdem die Börse, weil die geht ja gerade wieder ziemlich ab. Die ist wieder auf ungeahnte Höhen in vielen Bereichen. Also wieder vollgepackte Folge und was dann heißt, natürlich dranbleiben. Und damit herzlich willkommen bei der 174. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp. Und weniger verkühlt heute, Gott sei Dank, also schon fast wieder gesund. Und mir gegenüber digital sitzt der Markus. Servus, Markus.
Ja, servus, Philipp. In gesunder Natur sitze ich da vor dir. Ich freue mich, dass du auch wieder fit wirst langsam. Freue mich auch auf die Folge natürlich, du hast das schon angesprochen. Sehr, sehr spannende Themen. Natürlich auch Themen, die wir schon besprochen haben, aber die Entwicklungen gehen ja auch weiter und starker Österreich-Bezug heute auch wieder.
Absolut, und da würde ich gleich mal anfangen mit der OMV, das habe ich eh schon angekündigt. Da gibt es nämlich Neuigkeiten, nämlich gute und schlechte. Es kommt halt darauf an, wie man sieht. Also die gute, wie ich finde, es gibt einmal was Neues im Sinne von neuer CEO, weil der Alfred Stern hat ja im 2025 im Sommer, glaube ich, hat er einfach relativ spontan gesagt, er wird nicht verlängern und er wird früher zurücktreten sogar. Und mit 1. September 26 übernimmt die erste Frau die OMV-Spitze. Also das ist eher absoluter Wahnsinn. Und die Frau, die Emma Delaney, ja, die kommt von BB, die war 30 Jahre bei BB verantwortlich für über 50.000 Mitarbeiter in 50 Ländern. Also die hat auf jeden Fall was am Kosten. Die kommt richtig vom richtigen Bereich, würde ich jetzt sagen. Und die war sogar interne CEO-Kandidatin bei der BB 2023. Also Markus, die OMV hat einen neuen CEO-Board. Und was da interessant ist, der Alfred Stern hat ja die schweren Sachen gemacht, also den Borouge-Deal eingefädelt unter Anführungszeichen in der Zeit. Er hat den Schwenk vom reinen Ölkonzern hin zum gigantischen Gesamtmischkonzern, kannst du eigentlich sagen, gemacht. Und sie muss es jetzt in die Zukunft führen und das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
Absolut. Er hat eigentlich die Transformation gestartet, könnte man sagen. Und die neue CEO als Frau wird das sicherlich auch so weiterführen. Ich finde es sehr interessant, die Kandidatin, aus einem bestimmten Grund. Du hast es schon angesprochen, die Erfahrung, die kommt mit einem immensen Erfahrungsschatz aus diesem Bereich, aus dieser Branche Öl vor allem. Und da ist es sehr spannend zu sehen, wie es dann da auch, wie es da weitergeht. Der Weg ist ja vorgegeben. Allerdings bringt die ein riesen Know-how mit und da wird schon sehr interessant, wie sich das dann widerspiegelt, weil aus jetziger Position muss man ja eigentlich sagen, dass die OMV sehr auf Kurs liegt. Dementsprechend wird auch der Druck eigentlich ziemlich hoch sein bei der, das weiterzuführen. Also klar, wenn man sich jetzt den Aktienkurs auch anschaut, der läuft. Sie hat, wie du gesagt hast, das ist kein reiner Ölkonzern mehr, es geht in die Transformation hinein. Gerade wenn ich an Borealis denke, gerade wenn ich an den Deal denke, den sie erst jetzt beschlossen haben. Und die OMV geht da einen richtig guten Weg, muss man ehrlich gestehen. Aber 30 Jahre BP, also da haben sie sich schon auch einen dicken Fisch an Land geholt, die auch ja die verschiedensten Sprachen spricht, unter anderem auch Deutsch. Und da wird sehr, sehr interessant sein, in welche Richtung das geht. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, warum der Alfred Stern nicht mehr will, die Gründe weiß ich jetzt nicht. Aber er hat auf jeden Fall das Schiff in ein gutes Fahrwasser geleitet, könnte man sagen.
Und ich bin ja gespannt, wie sich die Aktie entwickelt, weil sie steigt jetzt eigentlich ein. Also im September, okay, das ist noch ein bisschen hin, aber aktuell sind wir nicht weit weg vom All-Time-Hoch. Das haben wir vor kurzem gehabt mit über 63 Euro. Also bin wirklich gespannt, weil wo sich dann der Kurs hinentwickelt, weil jetzt ist eben genau diese Phase, wo eben die neue OMV so ziemlich irgendwie entsteht mit diesem ADNOC-Deal, also Borouge-Deal, was da jetzt eingefädelt worden ist, beziehungsweise was da in Zukunft dann passieren soll. Das Unternehmen ist ja schon gegründet worden jetzt in Saudi-Arabien, glaube ich, ist das, ne?
Eine unfassbare Bewertung, ne?
Genau, und es soll ja in Österreich, wie gesagt, auch Zweitnotiz kommen, also auf einen Schlag zwischen 30 bis 60 Milliarden, ich weiß nicht, wo genau das sich bewegen wird, aber irgendwo in dem Bereich angeblich. mit einem Schlag erst entweder größter Konzern in Österreich oder zweitgrößter. Also das ist schon auf jeden Fall in den Top 10 auf jeden Fall gut drin. Es wird auf jeden Fall spannend. Und die Dame wird die OMV leiten. Und ich bin schon echt gespannt, weil ich bin ja OMV-Aktionär. Das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Werde aber natürlich auch drinbleiben. Es ist meine Aktie, die ich eigentlich immer behalten werde, weil es einfach interessant ist und weil man da schön mit sieht, was da so passiert.
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Auf der anderen Seite, OMV, wir haben gehört, oder seit 2. April gilt ja diese Spritpreisbremse in Österreich, dass der Liter Benzin und der Liter Diesel so 10 Cent pro Liter weniger kostet. Das war also das Versprechen der Regierung. Hat da kurzzeitig funktioniert, für 2 Wochen jetzt ungefähr, nicht einmal, ne? Ja, knapp 2 Wochen. Und da ist ja staatlich die Mineralölsteuer um 5 Cent gesenkt worden. Das hat gut funktioniert. Und auch 5 Cent Margenreduktion der Konzerne per Verordnung. Und das ist jetzt genau das, was gefloppt ist, weil die OMV hat jetzt gesagt, es gibt nur noch 2,8 Cent statt 5 Cent. Und das ist, ist halt interessant, weil eigentlich ist das ja eine Verordnung vom Staat und die berufen sich jetzt auf eine Notfallklausel. Das ist echt interessant.
Ja, du versuchst natürlich alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich gehe davon aus, dass die OMV jetzt nicht gesagt hat, na, haben wir keine Lust drauf, halbieren wir das, was uns vorgegeben wird. Na, ich glaube, die haben da was gefunden, auf das sie sich dann berufen werden. Was ich schon interessant finde, ist, dass die OMV in den letzten Wochen ja jetzt nicht unbedingt der Verlierer war am Markt, was das angeht, auch das Rundum-Adum, was wir dann auch nachher noch kommen. Jeder, glaube ich, weiß, um was es geht. Und gerade wenn ich an den Ölpreis denke, da hast du auch beim OMV-Aktienkurs mitschauen können. Und da waren die da durchaus der Profiteur, weil seit der Ölpreis gestiegen ist, ist der Aktienkurs von der OMV gestiegen. Und beim Spritpreis haben sie sich auch noch gut verdient. Man darf ja nicht vergessen, dass sie doch den Diesel sehr günstig dann noch im Verhältnis eingekauft haben. Und jetzt, wo es vielleicht auch dann ausgeht und teurer zugekauft werden muss, geht ein bisschen das Flipball, weil sie sich denken, naja, jetzt geht unsere Marge dann auch ein bisschen flöten und versuchen halt jetzt mit aller Macht hier wahrscheinlich eine bessere Marge rauszuholen. Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären. Wer mehr davon weiß, immer gerne her damit, aber es liegt eigentlich auf der Hand, ne? Das sagst du, Philipp.
Also. Aber grundsätzlich, also die 5 Cent Reduktion behalten es bei den eigenen Produktionen, also aus Schwächert. Alles, was jeder Liter Diesel, was aus Schwächert kommt, da werden die 5 Cent trotzdem unter Anführungszeichen abgezogen. Alles, was aber eingekauft wird und das 60% vom Diesel wird importiert, was ich so rausgelesen habe, da können, wollen, wie auch immer, sie keinen Preisnachlass geben, weil du schon gesagt hast, sie haben jetzt natürlich jetzt teurer eingekauft oder kaufen jetzt aktuell teurer ein. Aber die Frage ist halt, ob 5 Cent jetzt da in dem Fall die Broten fett machen. Natürlich, jeder Cent, was bei dieser Marge da wegbricht, bringt dann weniger Gewinn, logischerweise. Auf der anderen Seite haben sich natürlich schon SPÖ, AK, ÖGB und so weiter und so fort und auch die FPÖ haben natürlich sich wieder mal voll drüber aufgeregt. Die OMV hat letztes Jahr, also 2025, 4,6 Milliarden Gewinn gemacht. Natürlich, vollkommen klar, aber das war letztes Jahr, ne? Da war noch keine Krise, jetzt nicht in diesem Bereich, da war der Ölpreis noch weit unten. Auf der anderen Seite, wenn man es auf 2026 umrechnet, werden es wahrscheinlich fürstlich verdienen jetzt mit diesem höheren Ölpreis, also da traue ich mich zu wetten. Trotzdem kann man nicht unbedingt aufs letzte Jahr schauen, aber natürlich werden sie heuer, glaube ich, ganz gut verdienen und das wird sich und es spiegelt sich jetzt schon auch wieder im Aktienkurs, weil heuer mal schon 10, fast 11% dieses Jahr und das wird sicher nicht unbedingt so wirklich abreißen, glaube ich.
Ja, das wird sich, wie du sagst, das wird sich eher positiv statt negativ auswirken. Dementsprechend das Ergebnis tendenziell besser sein. Nichtsdestotrotz frage ich mich halt immer dann so, bei diesen Überlegungen, die du dann anstellst und sagst, okay, so gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit mit dieser Ansage, da musst du halt auch bewusst sein wahrscheinlich, dass du dich jetzt nicht sonderlich beliebt machst. Die Frage ist, muss ich mich beliebt machen oder nicht? Sei dahingestellt, es geht rein um die Wirtschaft. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, außer es gibt jetzt eben dieses Schlupfloch, dann wird es aber der österreichische Staat doch relativ schnell schließen oder auch hierfür was finden. Muss aber auch dazu sagen, muss man sich immer halt fragen, wenn du dich aufbegehrst gegenüber dem Staat als Unternehmen, ist das jetzt nicht sonderlich klug, glaube ich, auf Dauer, beziehungsweise du machst dir halt auch keine Freunde in den Kreisen, die auch Entscheidungen treffen, glaube ich. dementsprechend muss man das abwarten. Die News ist ja noch relativ neu. Hier gibt es jetzt nur natürlich Reaktionen, dass das so nicht geht. Auf der anderen Seite denke ich, dass das letzte Wort hier auch sicherlich noch nicht gesprochen ist und man dann schaut, wie man hier zu einer Lösung findet. Was Fakt ist, für alle, die auch hier zuhören, die alle, die es eigentlich betrifft, ist, der Spritpreis ist dementsprechend eigentlich noch immer hoch. Wir sind weit weg von dem, was wir eigentlich vor dem Krieg hatten. Auch wenn jetzt der Ölpreis tendenziell, zumindest jetzt, wenn man überlegt, dass Verhandlungen gibt, tendenziell wieder ein bisschen runtergeht, aber auf den Zapfsäulen merkst du das halt noch eher weniger. Spritpreise hin oder her.
Also ich würde jetzt nebenbei mal geschaut, am 14.04., wo wir es aufnehmen, um 20 Uhr, ist der Spritpreis beim Diesel knapp, also 2 Euro oder 1,99. Das heißt, das erste Mal seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen eigentlich kostet es unter 2 Euro und der Super Benzin bei 1,70 rum. Also es ist schon wieder um einiges unter Anführungszeichen runtergegangen. Die Spritpreisbremse wird sicher einen Teil dazu beitragen. Trotzdem ist, man sieht halt gleich, weil der Ölpreis, den haben wir jetzt auch aufgemacht, da sind wir bei 93 Dollar aktuell für den Brent und wir waren bei was 120 fast. Also das ist halt schon doch wieder ein brutaler Umstieg und das aber nicht deswegen, weil jetzt wieder mehr Öl verfügbar ist, sondern weil du schon gesagt hast, weil diese Vorzeichen für einen Deal, für eine Lösung so in die Richtung jetzt besser stehen wie vor ein, zwei Wochen noch. Und deswegen reagiert natürlich gleich der Ölpreis und alles andere auch. Und das ist halt das Orge, was wir halt so schnell merken. Im Zapfsäulen merkt man es halt am schnellsten.
Genau, und dann merkt es die OMV aber auch gleich am Aktienkurs, weil der ist natürlich heute auch im Minus, logischerweise, auch wenn der Aktienmarkt heute steigt, an diesem Tag, wo wir es jetzt aufnehmen. Und das ist halt der Klassiker, würde ich sagen. Und wir haben das ja auch schon mal gehabt mit dem Gasding. Also es geht viel um die Zukunft. Wo gehen wir hin? Und da ist es halt tendenziell so, dass wir jetzt wieder eher auf den Verhandlungstisch kommen und vielleicht zu einer Lösung, aber nicht nur im Iran-USA-Konflikt, sondern auch dieses Israel-Libanon-Konflikt, dass die das erste Mal seit Jahrzehnten auf einem Tisch zusammensitzen. Das hat schon eine gewisse Reichweite und da reagiert sowas wie der Ölpreis natürlich sehr schlecht. Der sagt, ja na gut, das schaut mir jetzt nicht mehr nach Krieg aus oder zumindest tendenziell nicht, da gehe ich gleich runter. Und da reagieren Ölaktien, also sage ich jetzt mal Ölaktien dazu, reagieren dann natürlich sehr schnell. Und die OMV war ein großer Profiteur, ist natürlich heute am Markt ein Verlierer.
Absolut, ja. Aber was ganz interessant ist, und da werden wir jetzt aber weiter einsteigen noch, nicht nur der Sprit ist das Problem, weil wir reden ja, oder sehr oft haben wir schon über das Thema Öl und Sprit und so weiter geredet. Heute müssen wir noch ein bisschen weiter reinschauen. Es gibt noch zwei andere Ebenen oder zwei Sachen, die genauso wichtig sind. Und zwar das Essen. Und, also Düngemittel und China, die zwei Sachen, was noch dazukommen. Auf der anderen Seite, also wir haben schon geredet, die Straße von Hormuz ist grundsätzlich dicht, ne? Also, oder sehr wenig geht durch. Aktuell ist es eigentlich blockiert von der USA.
Kontrolliert von der USA und wird durchgelassen, so wenn die Schiffe eben nicht vom Iran kommen direkt, ne, sondern eben von anderen Staaten, dann werden die quasi durcheskortiert oder durchgelassen. Also quasi zu ist sie nicht, aber es ist halt ein bisschen, es ist vage. Der Iran droht weiterhin auch Schiffe anzugreifen. Das ist immer, ja.
Es ist auf jeden Fall nicht offen, ganz offen. Das können wir mal ganz, ganz klar festhalten. Ja. Es ist reguliert offen. Und da stecken jetzt nicht nur die Öltanker fest, weil das ist ja das, wo wir schon geredet haben. Wenn die jetzt da nicht durchkommen, oder dann müssen sie es auf der anderen Seite einladen, dann müssen sie es vielleicht rundherum fahren, um ganz Afrika oder wie immer. Also das sind ja große Probleme. Auf der anderen Seite haben wir aber noch nie geredet drüber, dass eigentlich Düngemittel auch von dort kommen, größtenteils. Stickstoff, Ammoniak, Schwefel. Das ist aber wichtig für unsere, oder nicht unbedingt für uns vielleicht, aber das ist zum Beispiel wichtig für Indien, Brasilien, Australien, weil die holen, also Indien holt 54% seines Stickstoffdüngers über Hormuz, Brasilien 45%, und das ist einer der größten Agrarproduzenten der Welt. Australien über 70% des Düngers kommt von der Golfregion, und die Golfregion eben ist ja abgeschnitten eben durch diese Straße von Hormuz, beziehungsweise war es vor zwei, drei Wochen komplett abgeschnitten fast und jetzt wird es halt wieder blau gemacht. Aber diese zwei, drei Wochen Verzögerung. Und was heißt das, wenn kein Dünger mehr durchkommt? Naja, weniger Dünger ist weniger Ernte, ist dann weniger verfügbar und Futtermittel und so weiter und so fort, wird dann wieder teurer und Österreich importiert Soja und Mais aus Brasilien für Tierfutter. So, das heißt, wir kaufen jetzt das Tierfutter teurer ein, kriegen es teilweise vielleicht auch weniger. Dann wird das Tierfutter natürlich teurer, das Fleisch wird teurer, der Einkauf wird teurer. Das heißt, wir merken es da nicht nur in der Zapfsäule, sondern später auch im Supermarkt, im Interspar zum Beispiel. Und das kommt aber verzögert. Das ist nicht so wie in der Zapfsäule, wo man sofort sieht, sondern erst verzögert, weil das trifft erst die nächste Ernte. Aber jetzt haben wir vielleicht noch Stickstoff und andere Dünger gehabt. Aber das trifft halt dann längerfristig. Das heißt, je länger der Krieg andauert, je schwieriger es ist, Dünger zu kriegen oder je teurer es wird, desto länger wird es uns nach außen hin wieder den Einkauf teurer machen. Ne? Also insbesondere bei so Getreideprodukten, bei Fleischprodukten und so Sachen, wo halt genau das drin ist. Wo man, also alles, was irgendwie Anbau ist, weil unsere Bauern nutzen ja auch Dünger oder Düngemittel. Ohne dem geht es halt teilweise nicht oder schwieriger. Und wenn die nicht zum gescheiten Dünger kommen oder zu wenig kriegen oder zu teuer, dann wird sich das alles wieder auf den Preis niederschlagen, logischerweise. Und dann kommt noch dazu, die Lieferung mit den LKWs ist meistens auch mit Diesel. Das heißt, da schließt sich dann wieder der Kreis und am Ende des Tages wird einfach wieder alles teurer. Ne?
Ja, und das ist halt, wie bei Energie, ist es eigentlich eine Art Kettenreaktion. Es ist immer dasselbe im Prinzip. Das, was betroffen ist, fügt sich dann an einer Kette. Das zeigt halt einfach, wie verwoben auch die Welt miteinander ist. Auch das betrifft jetzt nicht nur Österreich, es betrifft einfach viele, viele Länder auf dieser Welt, dass du einfach gewisse Dinge einfach auch nicht im eigenen Land haben kannst und dementsprechend importieren musst. Und da zeigt sich das dann auch am Ende, dass es einfach wieder teurer wird, gewisse Dinge. Bei den Lebensmitteln wird es natürlich verzögert ankommen. Es wird ein bisschen dauern. Es geht nicht so schnell wie jetzt bei einer Zapfsäule. Aber mittlere Frist kann auch das natürlich Auswirkungen zeigen. Gerade auf Produkte, die du jetzt gerade erwähnt hast, also da, wo das halt auch reinfließt, wirst du es wahrscheinlich spüren. Und da ist halt immer, da schließt sich der Kreis für mich, finde ich, da ist halt am Ende die Frage, wie lang dauert das Ganze? Und da sind wir immer bei dem Thema, je nachdem, wie lange es dauert, desto schwerwiegender werden einfach die Auswirkungen sein. Und das weiß eben niemand. Und da bist du immer froh, wenn du weißt, okay, die verhandeln hin oder her, weil jeder Tag, den du weniger Krieg hast, jeder Tag spart nicht nur Geld, sondern, also vor allem für die einzelnen Haushalte auch sicherlich Geld, aber nicht nur, auch viel Leid natürlich, aber du reduzierst einfach diese negativen Auswirkungen wieder relativ schnell. Und der Punkt ist ja, desto länger es dauert, desto gravierender sind die Auswirkungen, aber nicht nur jetzt kurzfristig, sondern auch langfristig. Das ziehst du ja wieder hinterher und bis sich da endlich wieder auch die Wirtschaft davon erholt hat, sozusagen, dann docken wir eigentlich schon wieder bei der nächsten Krise an. Und so handeln wir uns eigentlich die ganze Zeit hin oder her. Und es ist einfach so mühsam zu beobachten, wenn du mich fragst, diese ganze Thematik jetzt rundherum, weil es eigentlich immer so fragil das System ist. Wir reden dauernd von irgendwelchen Straßen, irgendwelche Länder, die irgendeinen Konflikt haben und schon hast du eigentlich eine weltwirtschaftliche Krise, weil also einfach alles über die Welt so organisiert mittlerweile ist, dass das eigentlich einwandfrei laufen muss, um hier stabile Wirtschaftssysteme auch zu haben. Und Ich finde das wirklich mühsam. Ich finde es auch mühsam, wenn wir heute über das reden und nächste Woche ist es dann schon wieder ganz anders. Das zeigt auch, wie schnelllebig das Ganze ist und das macht es auch so schwer, das einzuschätzen. Und dann weißt du eigentlich auch nicht, kannst doch kein seriöses Wirtschaftswachstum abgeben eigentlich. Du kannst auch nicht sagen, wie werden die Aktienmärkte sein. Wobei, da muss ich auch wieder gestehen, da bin ich zum Beispiel auch wieder sehr positiv überrascht, wie stabil die sind. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn du dir die Aktienmärkte anschaust und dann gleichzeitig die Probleme dieser Welt heranziehst, im Vergleich dazu, wie gut das eigentlich läuft. Also das hätte ich mir bei so einer Krise, bevor das jetzt ausgebrochen wieder ist, diese Thematik, hätte ich das nicht erwartet, dass wir da so stabil eigentlich durchgehen. Klar, wir haben diese schnellen Auswirkungen, wie bei den Energiepreisen, ist oftmals so, gerade wenn sie direkt betroffen sind, aber auf Dauer kommen wir natürlich immer aus Krisen gestärkt auch meistens heraus. Aber in der Krise selber ist es, und gerade das stört mich, wenn es vermeidbar ist. Es ist ja wieder so eine Krise, die absolut vermeidbar gewesen wäre. Und dementsprechend, spannend. Ich finde es natürlich schon auch spannend irgendwo, aber es ist immer sehr, sehr schwer vorauszusagen, in welche Richtung wir dann tendieren. Und du hast das gesagt, es bleibt halt dann einfach nicht nur bei der Energie, sondern da sind wir dann einfach auch schon wieder im Lebensmittelbereich. Oder wir hatten das ja auch mit den Engpass bei Chips und so weiter und so fort, wo wir dann auf einmal wieder leere Regale in anderen Bereichen hatten. Und so zieht sich das wie so ein Schlauch durch und zeigt einfach, in den Bereichen, wo man sich unabhängiger machen kann, sollte man das auf jeden Fall tun. Da rede ich jetzt nicht von Österreich, weil das können wir eigentlich alleine nicht schaffen, sondern da braucht es ja wieder die EU, wo es eigentlich gewisse Bereiche in Europa produziert werden müssen. Ist mir schon klar, dass das auch gerade im Lebensmittelbereich oftmals nicht funktioniert. Aber in anderen Bereichen, gerade wenn ich an Chips denke oder wenn ich an die an die Pharmaindustrie denkt zum Beispiel, da müssen gewisse Dinge einfach auch im Kontinent bleiben, so dass man sich auch eine gewisse Unabhängigkeit schafft. Und da sind wir auch wieder bei China am Ende, ja, weil die sich also eigentlich über die Jahrzehnte einverleibt haben, alles und Sonstiges zu produzieren. Und wir am Ende sind eigentlich nur der Endkonsument, der das dauernd nimmt. Aber wenn uns der da drüben nicht mehr anbietet, dann sind wir die Gelackmeierten am Ende oder müssen sündhaft teuer zukaufen. Teurer als üblich.
Und die lachen jetzt gerade so ein bisschen die Chinesen, weil die westlichen Reedereien, also unsere Schiffe oder die, was halt zu uns kommen oder auch in die USA und so weiter, die sind ja teilweise jetzt stecken geblieben bei der Straße von Hormuz, wo halt die Iraner das blockiert haben. Die Chinesen und die anderen Schiffe, teilweise Inder und so weiter, die sind ja durchgekommen, weil die haben halt ein Agreement gefunden mit dem Iran, die sind durchgekommen grundsätzlich. Und das Orge ist ja, von China kommen nur 35% des Rohöls über die Golfstaaten. Das heißt, die haben nur unter Anführungszeichen ein Drittel, was theoretisch weggefallen wäre. Also wahrscheinlich in echten Zahlen weit weniger. Südkorea und Japan über 70%. Also die haben viel stärker dort das Problem. Und die Chinesen...
Was glaubst du, an was liegt das? Warum die nur 35 haben und der Japaner hat 70? Es ist eigentlich ziemlich simpel. Weil der Chinese sagt, ja, ich krieg das günstige Öl oder Gas auch von den Russen. Aber die Staaten sagen zurzeit, nein, das nehmen wir nicht.
Und ist natürlich ein Klumpen. Und die Chinesen haben sich anscheinend an 7 Monate Vorrat aufgebaut, das heißt eine Reserve. Das heißt, das ist schon nicht wenig, aber wenn du sagst, die China kommt um die 7 Monate aus mit ihrem Öl, ist das schon eine Menge. Und der Energiemix in China ist 18% nur von Öl. In den USA ist es 36, Europa ist 33, das heißt, das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und die Chinesen setzen halt natürlich verstärkt auf Kohle, also nach wie vor, Solar, Wind und natürlich E-Autos. Ne? Das heißt, die brauchen weniger Sprit, die haben viel mehr, also weniger Sprit, sagen wir, für einen alltäglichen Gebrauch. Und die Chinesen haben eine Zeit lang Deflation gehabt und die höheren Ölpreise helfen natürlich jetzt aber die Inflation anzuschieben. Das ist natürlich für die super gut. Auf der anderen Seite haben sie auch profitieren sie auch vom westlichen Abschied vom Öl, weil der Europa und USA hat mehr Nachfrage nach chinesischen E-Autos und Solaranlagen, Photovoltaik, das kommt alles aus China durch, das sind dort die Weltmarktführer, kannst du eigentlich sagen. Und auf der anderen Seite versorgt China jetzt Vietnam, Philippinen und so weiter mit Sprit und sagt halt ja schon, ja, wir sind ein Großmarkt, wir geben euch den Sprit, wir können es liefern. Und der philippinische Präsident, der eigentlich US-Verbündeter ist, will natürlich die chinesischen Beziehungen jetzt wieder ein bisschen aufbauen oder verbessern oder stabiler machen, weil natürlich der Trump halt komplett unberechenbar ist. Ne? Also das ist so ein riesiger Rattenschwanz, der halt einfach irgendwie da mitzieht. Und wie wirkt das auf uns aus? Es gibt jetzt nämlich neue Zahlen vom WIFO und vom IHS, also die Institute. Und aktuell glauben sie, dass wir so um die 2,6 Milliarden Minus machen werden. Also das schnelles Kriegsende wäre minus 1,6 Milliarden, was sie glauben. Und je länger der Krieg dauert, 2,6 Milliarden ist auch in greifbarer Nähe. Das heißt, wir werden wieder extrem viel Minus machen. Das ist schon mal ziemlich fix. Über die ganzen verschiedenen Bereiche, wenn man so gesagt hat, ein reines Sprit einkaufen, die Bauern und so weiter und so fort. Und das Wirtschaftswachstum wird sich von 1,2% auf 0,9% oder du hast vorher schon gesagt 0,6% vielleicht wieder verringern. Also wir sind schon wieder eher in Richtung Minus Wachstum, wenn es so weitergeht. Also jedes Monat, was der Krieg länger dauert und die Geschichte, dann wird es immer schlimmer. Ne? Also wenn der Krieg bis nach Sommer dauert, wird das Wachstum fast null sein. Also wenn es ein Krieg wird, der 2 Jahre dauert, dann haben wir jetzt ein Jahr wieder mal, also dann ist das Jahr schon wieder abgeschrieben. Ne? Und auf der anderen Seite, okay, mal so gut erinnern, Markus, vor kurzem hat es so eine Aussendung gegeben von einer Partei, die haben gesagt, wir haben die Teuerungskrise gebrochen, die Inflation ist auf 2% gesunken. Ja, am Arsch, jetzt nehmen wir.
Ja, das ist immer bei dem, was ich eigentlich vorher gesagt habe. Kaum haben wir was überwunden. Ja, wir waren bei 2,0, kommt das nächste Dilemma daher, wo man, muss man ja auch dazu sagen, kann jetzt die Regierung nichts dafür, dass sich die da gegenseitig angreifen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber auch da, du hast jetzt eigentlich viel richtig gesagt. Ich denke mir halt auch, für Österreich ist es so, desto länger es dauert, desto teurer wird es. Wir leben ja eh schon in einem Defizit, jetzt schon seit geraumer Zeit, seit vor Corona. Letztes Mal ein Plus, 2019 erwirtschaftet, ein ganz kleines für den Staat. Und dieses Defizit wird natürlich immer größer wieder, desto länger das dauert. Und wir sind da halt Passagier. Also ich kann halt nur zuschauen, wenn ich gegen eine brennende Wand fahre und kann eigentlich nichts dagegen machen und kann nur hoffen, dass ich irgendwie da glimpflich rauskommen aus der Sache. Und letztes Wort zu China. China, sehr pragmatisch eigentlich, gehen die es immer an. Denen sind das ja eigentlich wurscht. Das sind alles nur Zweckgemeinschaften. Am Ende wollen sie die Größten sein und sind sie auch mittlerweile auch wirtschaftlich. Muss man aber auch dazu sagen, denen ist das egal, wer da, also egal, die werden das aus militärischer Sicht genau auch beobachten. Aber ich meine, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht denken sich die, mir ist das so wurscht, wer da wen den Kopf einschlägt. Mir geht es nur darum, dass ich mein Öl beziehe. Weil was ist das Schlimmste, was China passieren kann? Wenn der Motor nicht läuft und der Motor wird eben mit Öl angetrieben. So. Und die sind so durstig nach diesem Öl einfach. Also die brauchen das dementsprechend. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was die für eine Menge haben. Wenn du sagst, 7 Monate haben die Reserve. China, 7 Monate, weißt du, was das heißt?
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Theoretisch jedes andere Land würde in Öl schwimmen, oder wenn die so viel Öl hätten. Aber was ich halt sehr spannend finde, die nehmen das so pragmatisch hin, dass sie sagen, mir ist das egal, ich beziehe mein Öl aus Russland, egal ob die Ukraine angreifen, ich beziehe mein Öl weiter aus den Golfstaaten, ich mache mir da einen Deal und komme da durch, auch vom Iran. Da liegt jetzt die Empathie oder sonst irgendwas, das ist da, die haben da irgendwie keinen Platz für ach, das kannst du nicht und das verurteilen wir, sondern die halten sich da schön raus, ziehen ihr Ding weiterhin durch und haben natürlich in vielen Bereichen dann kleinere Auswirkungen, muss man aber auch sagen, die haben halt einfach die Macht dazu, es zu tun. Also es gibt wenig Dinge, wo du jetzt China aufhalten könntest. Dementsprechend sehr schwierig hier irgendwie auch jetzt ein Gegenpart zu machen. Und die USA war da natürlich ein Riesendorn im Auge, wo die gesehen haben, warum kommen da jetzt die chinesischen, also für China die Tanker durch aus dem Iran. Das ist, geht natürlich überhaupt gar nicht, wenn der Erzfeind quasi da bevorteiligt auch noch wird und ich jetzt da auch noch auf den riesen Kosten sitze, auf militärischer Ebene vor allem. Und was wir aber überhaupt, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, das möchte ich nur ganz kurz noch sagen, ich glaube, die in Amerika sind auch nicht sehr happy drüber. Warum? Weil dort ist der Spritpreis auch massiv gestiegen und die eigene Bevölkerung hat da gar keinen Bock, ihren fetten Pickup, der jetzt nicht gerade, würde ich jetzt mal sagen, spritschonend fährt wahrscheinlich, für die Gallone viel, viel mehr bezahlen zu müssen, als es bis dato war. Also das ist auch eine gewisse Drucksituation, die hier aufgebaut ist. Dementsprechend glaube ich auch, dass von Amerika, also von der USA-Seite, gerade von Trump-Seite, dieser Krieg jetzt nicht auf ewig gehen muss. Nur die brauchen halt natürlich eine Lösung. Und auf der Iran-Seite, die können das auch nicht auf Dauer wahrscheinlich weiterspielen, dieses Spiel. Dementsprechend wird hier irgendwann einmal schon auch eine Lösung kommen, in kurz- oder mittelfristig. Und kann natürlich am Ende auch wieder die Aktienmärkte beflügeln, aber das ist jetzt viel Zukunftsrederei. Aber sehr fragil und wir sind da sehr gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen wieder weiterhin passieren wird.
Um das jetzt noch abzurunden mit der Inflationsprognose, was Sie so erwarten, die Institute. Also wir sind knapp bei 3% heuer. Wäre das gute Szenario? Vorher waren wir knapp bei 2,3. Jetzt sind wir schon bei ungefähr 3%. Und pessimistisch sind wir sogar bei 4,6-5%. Also, es könnte uns heuer wieder richtig treffen mit der Inflation. Auf der anderen Seite sind aber auch die Realeinkommen gesunken, beziehungsweise nicht stärker angehoben worden, weil 2025 sind die Lohnabschlüsse nicht unbedingt über der Inflation gewesen, maximal ungefähr auf dem Level, wenn überhaupt. Heuer 2026 schaut es nicht viel besser aus. Bei Lehrer, Polizisten, Beamten etc. war die Lohnabschlüsse sowieso auf 3 Jahre oder sowas ausgerichtet jetzt, glaube ich. Und die sind eigentlich fix. Das heißt, jetzt macht Beamte, Lehrer und so weiter und so fort, machen jetzt realen Verlust über die nächsten Jahre. Das ist schon mal fix. Also das ist schon ziemlich fix. Über letztes Jahr und heuer. Und Das ist ja der Wahnsinn. Die Pensionen steigen auch nicht weiter mit der Inflation. Also am Ende des Tages hat uns diese Krise, dieser neue Krieg uns Realeinkommen, Wohlstand vernichtet.
Ja, da muss man aber schon auch dazu sagen, wenn das wirklich so eintritt, und davon gehe ich auch aus, was du sagst, dass wir irgendwo bei 3-4% am Ende des Jahres liegen werden. Warum? Weil allein die Tankstellenpreise dermaßen höher sind, wenn sie nicht massiv wieder nach unten gehen bis Ende des Jahres, dass wir allein die Inflation schon befeuern, wenn man sich die Tankpreise von letzten Jahr, also Ende des Jahres Q4, Q3 anschaut, wird das schon befeuern. Und dann wird es wieder sehr interessant, weil dann wird es spannend, weil dann kommen wieder die neuen Verhandlungen für Lohnabschlüsse in anderen Bereichen. Und da muss man dann wiederum sagen, kommt dann wieder diese Inflationsspirale in den Gang, die wir ja schon hatten, die wir jetzt eigentlich für überwunden geglaubt haben, wo dann natürlich auch berechtigt wieder Sozialpartner, Arbeitnehmer sagen, hey, wir haben jetzt wieder 3-4%, wir wollen jetzt wieder 3-4% Lohnabschlüsse, weil wir müssen das ja auch von der Kaufkraft her aufgeglichen bekommen, das steht uns zu. Und dann wird es wieder interessant, dann wird der Arbeitgeber auch wieder irgendwie zumindest einen höheren Wert als heuer haben müssen, zumindest reingehen müssen in Verhandlungen. Und das wird wieder sehr, sehr hart, glaube ich, werden. Weil gerade, eins darf man auch nicht vergessen, die Arbeitnehmer haben ja auch in den letzten Abschlüssen auch da wurde von der Arbeitnehmerseite und Sozialpartnerschaft ehrlicherweise auch viel durch die Wirtschaftskrise, die es auch gab, durch die Rezession, wurde auch viel entgegengegangen den Arbeitgebern. Das muss man auch einmal dazu sagen, dass die auch gewissermaßen auch ein bisschen verzichtet haben, damit, weil die Arbeitgeber ja auch immer argumentiert haben, es geht nicht, wir können uns das nicht leisten, hin oder her, hin oder her. Und natürlich, diese Inflationsspirale wieder in Gang zu setzen, ist für Arbeitgeber ein Riesenproblem, weil wenn diese Löhne wieder massiv steigen, wo sollen die denn investieren? Die kriegen dann wieder so dermaßen einen am Deckel, weil sie so viele so erhöhte Löhne zahlen müssen. Und das wird dann noch spannend zu sehen. Das wird dann ein Thema Richtung Ende des Jahres, wenn die Lohnverhandlungen dann wieder starten. Aber man kann eigentlich nur hoffen, dass dieser Krieg dann bald mal ein Ende findet, damit sich das alles wieder normalisiert. Und dann können wir auch bei den Lohnabschlüssen normale Lohnabschlüsse in der normalen Inflationsbereich, so 1-2% vielleicht sehen. Das Problem ist nur, die Durchschnittsinflation wird wahrscheinlich definitiv höher sein. Weil wenn wir jetzt da auch die nächsten 2-4 Monate bei diesen 3% schon sind oder ein bisschen höher sogar, dann hast du halt eine Durchschnittsinflation sicher von trotzdem gut 3%, auch wenn wir jetzt da mal 2 hatten kurz, nur das wird nichts an der Situation ändern und dementsprechend werden die dann trotzdem mit den Forderungen 3% oder mehr reingehen und dann geht die Inflation aber vielleicht schon wieder runter Richtung 2%. Und dann wird es halt den Clash geben, dann wird es halt interessant, wohin gehen wir dann. Aber das ist dann ein Thema für den Herbst.
So ist es. Jetzt was ganz Interessantes, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, zum Thema Erben. Erbe, weil das Finanzamt erbt nämlich mit, wenn man nämlich ein paar Sachen nicht richtig macht. Angenommen, der Vater, die Mutter, wie er immer, der stirbt und die Person hat ein ETF-Depot in der Höhe von 80.000 Euro. Lassen wir die Immobilie mal weg, die kommt dann noch später. So, diese 80.000 Euro, das Depot hat er für 30.000 gekauft. Okay, jetzt ist der Vater verstorben, du rufst bei der Bank an und sagst, hey, ich bin der Erbe, übertrag mir das Depot auf mich und dann sagt die Bank, ja passt, kostet 14.000 Euro Käst. Und du denkst, hä, warum? Warum soll ich das jetzt zahlen? Weil du einen Fehler gemacht hast und das ist eine versteckte Steuerfalle, das ist echt interessant. Grundsätzlich gibt es ja schon seit 2008 keine Erbschaftssteuer mehr in Österreich. Das heißt, die Erbschaftssteuer fällt ja weg. Aber der Erbe übernimmt den originalen Einstandspreis des Verstorbenen. Das heißt, wenn der für 30.000 gekauft hat und das jetzt 80.000 wert hat, wären das 50.000 Euro Gewinn. Das schläft grundsätzlich im Depot und wartet, bis du es verkaufst. Aber das ist nur dann so, wenn du bei der Bank den Übertrag nicht als Verkauf siehst. Weil sonst wird nämlich die Käst beim Übertrag fällig und dann zahlst nämlich auf diese Anschaffungskosten vom Vater zum Beispiel, zahlst dann auf den Gewinn, was er hat, die Steuer. Und das ist halt echt heftig. Und du müsstest vorher machen, einen Nachweis bringen, dass du der Erbe bist, logischerweise. Du musst, und das heißt, das Wort habe ich noch nie gehört, einen Einantwortungsbeschluss bei der Bank vorlegen. Diesen Bescheid stellt er nur da aus, weil nur dann wird das nämlich übertragen, ohne dass ein Kauf oder ein Verkauf ausgelöst wird, dann wird das einfach, kannst sagen, also rein steuerlich gesehen, einfach nicht als Verkauf. Und das ist halt echt gut. Auf der anderen Seite, bleibt dir der Verkauf oder das Thema, wenn du dann verkaufst, mit neuem Gewinn oder sonstigen, also wenn du es übertragen schon hast, bleibt es da nicht aus. Am Ende des Tages könntest du theoretisch die Käst zurückholen, was du zu viel bezahlt hast, weil es eben nicht gescheit deklariert war. Wenn man es aber gleich richtig macht, dann passiert dieser Übertrag nicht als Verkauf. Also das ist ganz wichtig, wenn es echt so weit kommt, dass jemand ein Depot erbt, das schon viele Jahre besteht, dann unbedingt mit einem Steuerberater oder mit einem Notar das abklären, wie man es am gescheitsten macht, dass da nicht eine Steuergeschichte auf einmal passiert, weil es muss natürlich zahlen und du müsstest ja theoretisch das verkaufen oder halt die in dem Fall fast 14.000 Euro becken. Ne? Das musst du mal dann haben, damit du das zahlen kannst. Alternativ kann man das der Bank auch sagen, dass die das beim Finanzamt einreicht, aber einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn du es selber über einen Notar machst, weil sonst wird es ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, bei Depots immer schwierig, aber grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, wenn man das vorab regelt, bevor man stirbt, ist natürlich ein Schritt vorher. Ist natürlich nicht immer so leicht. Man plant auch nicht seinen Tod, muss man auch dazu sagen, dass dementsprechend, es gibt auch Unfälle und so weiter. Man kann das nicht immer alles planen. Es können junge Leute leider Gottes auch frühzeitig sterben, die haben dann ein Depot und dann dasselbe Problem. Nur wenn man das vorab wirklich regeln kann, sollte man das vorab regeln, dann hat man diese ganze Thematik nachher nicht. Dann hat man in der Trauerphase, muss man sich nicht dann damit auch noch auseinandersetzen. Dementsprechend kann ich das nur jedem so empfehlen. Auch wenn es immer ein bisschen schwierig klingt. Viele haben das wahrscheinlich auch mit Immobilien. Wir reden selten über Immobilien. Muss aber auch dazu sagen, auch das kann man relativ simpel regeln vorab, weil wenn einer immer in seiner Immobilie lebt, in seinem Haus, in seiner Wohnung, bis er stirbt, dann kann man es ja trotzdem vorher machen und spart sich das Ganze. Dann ist man dann schon der Eigentümer. Es gibt halt so Klauseln, wo man dem auch zusichert, auch wenn es in der eigenen Familie ist und man vertraut dem und sagt, ja, natürlich haut mich jetzt mein eigenes Kind zum Beispiel nicht raus aus der Immobilie. Aber man kann das auch mit Klauseln ganz, ganz klar mit dem Notar fixieren lassen, dass ich ein lebenslanges Wohnrecht zum Beispiel da drinnen habe. Also das kann man alles simpel regeln, vor allem wenn man in den meisten Fällen ja weiß, dass man das ja bis zu seinem Tod bewohnen wird. Und das ist ja auch beim Depot ähnlich. Klar, man geht jetzt davon aus, dass man jetzt das nicht alles veräußert sofort sein Depot oder das dann halt in den Entnahmesparplan in der Pension vielleicht betreibt, aber nichtsdestotrotz. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man es vorher regelt. Natürlich, du hast jetzt die wichtigsten Punkte auch angesprochen, sollte es dazu kommen, muss man sich ganz genau damit beschäftigen, weil wenn es dann wirklich auch ein großes Depot ist und du hast die Käst zum Nachzahlen, dann hast du ja das Geld vielleicht auch gar nicht, dass du das bezahlst und dann kommst du wieder in diese Spirale, dass du das vielleicht veräußern musst. Und wenn das dann Depotanteile sind, die noch die du schon lange hast, also der es hatte, schon lange hat und ein richtiger Wert dahinter ist, dann tut es halt richtig weh. Das ist halt urschade drum, weil ich bin jetzt kein Fan, wenn ich jetzt eine Apple-Aktie hätte für einen Einstandspreis von, weiß ich nicht, 50 Euro, sagen wir jetzt mal, Hausnummer oder noch geringer, dass ich dann die veräußern muss, weil ich die Cash-Zahlung nicht leisten kann.
Und was, wo es noch viel wichtiger ist, das Ganze zu regeln, beim Altbestand. Weil Aktien vom 1. Januar 2011 waren ja steuerfrei noch ein Jahr Haltedauer. So, Altbestand kann man auch übertragen. Das steht im Steuerrecht so drin. Das habe ich extra rausgesucht auf der Finanz-Online-Seite, beziehungsweise ja, im Finanzamt-Seite. Da ist es dann komplett steuerfrei. Nur du musst halt den Nachweis erbringen, weil sonst ist der Altbestandsstatus weg, der Steuervorteil weg, für immer, und das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Also, wenn man irgendwie weiß, dass der Vater, die Mutter, die Oma, der Opa oder was auch immer, ein Depot hat und das schon mindestens seit 2011 hat oder vorher, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass es wahrscheinlich vielleicht Altbestand ist. Und dann muss man ganz genau aufpassen, was man da macht und wirklich die Experten zur Rate ziehen, weil sonst verliert man den kompletten Steuervorteil.
Du sagst ja, doppelt weh. Weil da habe ich überhaupt keine Kiste, genau. Also der doppelt weh, und das ist ja richtig bitter. Und gerade bei so älteren Depots, glaube ich, ist es ja oftmals so, dass halt so in den 80ern, 90ern, 2000ern von Großeltern, Eltern gewisse Aktien vielleicht erworben wurden, auch durch berufliche bedingt zum Beispiel irgendwie Aktienpakete erworben wurden und die liegen halt irgendwo rum. Und da sollte es relativ leicht nachweisbar sein. Aber natürlich, das sind Goldschätze, sage ich jetzt mal dazu. Weil wenn es diese Aktie jetzt noch gibt, natürlich gibt es die ein oder andere nicht mehr, aber wenn es jetzt noch gibt, ist die Chance sehr hoch. Wenn es jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, eine deutsche Bank ist oder so, fällt mir jetzt nur das Beispiel ein, die war 2007 höher als heute. Nur, die allermeisten so klassische, jetzt Coca-Cola, Apple, wie man sie kennt, also wenn du die jetzt gekauft hast in den 90ern, ja, dann, dann hast du so einen Goldschatz gezogen, wahrscheinlich vom Depot her. Nur nichtsdestotrotz, das muss dann schon schauen, dass du hier steuerlich auch fein rauskommst, indem du halt nichts zu bezahlen hast.
Und so wie du es gesagt hast, oder man macht den cleveren Weg, dass man das vorher regelt. Und da wäre eine Möglichkeit zum Beispiel Schenkung. Weil in Österreich gibt es nach wie vor keine Schenkungssteuer. Das heißt, ich kann mein Vermögen, mein Depot, das kann ich steuerfrei zu meinen Lebzeiten an meine Familie übertragen. Grundsätzlich ist die gleiche Logik wie beim Depoterbe. Das heißt, das wird einfach übernommen. Der Einstandspreis wird übernommen. Die Steuer, die schläft weiter, unter Anführungszeichen. Wichtig ist nur, Meldepflicht ab 50.000 innerhalb von 5 Jahren. So, was heißt das? Das klingt echt komisch eigentlich, weil eigentlich musst du innerhalb von den 3 Monaten musst du das melden. Aber es ist komplett egal, ob du 100.000, 200, 500 oder 1 Million verschenkst. Du musst nur melden, schau her, Finanzamt, ich habe das meinem Sohn, meiner Tochter, meinen Hinterbliebenen geschenkt oder Enkel, wie auch immer. Das muss man machen, weil wenn man das nicht macht, kann man eine Strafe bekommen von 10% des Schenkungsbetrages und das tut halt dann schon weh, bei 50.000, 5.000, also das Abgeben muss nicht sein.
Da haben wir wieder Steuer fast gefühlt drauf, dann nur, dass das eine Strafe ist, weil genau. Das ist schon ein riesengroßer Steuervorteil, muss man sagen, das haben wir nämlich in vielen anderen Ländern nicht und das würde ich einfach umsetzen. So, wenn das geplant ist, würde ich es sofort umsetzen, bevor irgendwer auf die Idee kommt, dass man eben dann auch eine Schenkungssteuer zum Beispiel einführt, ab 100.000 oder keine Ahnung, ja. Weil das geht dann ins Geld.
Genau, und das ist eben der Grund, wenn man sagt, okay, man ist so weit, dass man sagt, okay, ich möchte meinen Kindern einen Teil vielleicht schenken schon, bevor irgendwas sein sollte, ist das Vermögen einmal weg vom Nachlass, das heißt, dann ist danach schon einmal alles erledigt, also das muss man dann, das fällt dann nicht mehr rein, da muss man halt, und außerdem ist die Chance, dass eine Erbschaftssteuer kommt, wahrscheinlich höher als eine Schenkungssteuer, gehen wir davon aus. Oder es vielleicht kommt beides, wer weiß, wir wissen es eh nicht. Aktuell ist es eben nicht der Fall. Trotzdem, wenn man das vorher regeln will, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich einmal drüber überlegt, wie man es am gescheitsten macht, dass man die Experten zur Rate zieht. Wie gesagt, einen Steuerberater oder einen Notar, die kennen sich da auch aus. Und ja, bei Immobilien,
ja. Na bitte. Ich wollte noch einen letzten Punkt ansprechen. Ich glaube, dass das den einen oder anderen, der uns da zuhört, auch betrifft. Und das finde ich sehr, sehr einen spannenden Punkt. Gerade Großeltern, vielleicht sogar noch die Eltern, horten ja sehr gerne Bargeld. Das heißt, die horten das zu Hause. Jetzt schenken sie dir das, ganz penibel gesagt, sie schenken dir einfach Summe 100.000 Euro. Sagen so, ja, du warst super, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, wünschst dir für die erste Wohnung, schenken sie dir 100 Euro in bar, wohlgemerkt. Was machst du dann? Was machst du dann? Du kannst nicht zur Bank gehen und sagen, ja, ich habe da 100.000 Euro, die würde ich gerne einzahlen und mir eine Wohnung anzahlen dafür oder kaufen. Das geht nicht. Die Bank sagt zu dir, okay, schön, wo haben sie das her? Und dann sagst du, ja, das habe ich jetzt von meiner Oma und Opa bekommen. Dann werden die sagen, aha, okay, haben sie einen Nachweis dafür? Und dann wirst du sagen, nein, die haben sich das über Jahrzehnte weggespart, blöd gesagt, also ganz normal weggelegt, neben der Arbeit. Das wurde aufgebaut über Jahrzehnte, es lag einfach daheim. Mit dem Risiko natürlich, dass das beim Brand oder beim Einbrecher weg ist, aber es lag daheim, hat funktioniert. Rede ich jetzt gar nicht über Inflation, Wertverlust, ist ja wurscht. Da geht es jetzt rein nur darum, das liegt daheim, ich bekomme das. Wie kann ich das? Das ist eine entscheidende Frage. Wie kann ich das quasi reinwaschen? Das hört sich jetzt vielleicht falsch an, der Begriff, nur es ist am Ende so. Wie kann ich nachweisen, dass ich jetzt das von meinen Großeltern bekommen habe und es eigentlich ganz normal echtes Geld ist? Jede Bank wird es ablehnen. Also gehe stark davon aus, ab gewissen Summen werden sie es ablehnen. Die werden sagen, nö, das können wir nicht machen wegen Geldwäsche und bla bla bla. Ich glaube, dass das ein Thema ist, da wo viele kämpfen, ist jetzt natürlich ein Punkt, wo ich auch sage, also wenn du 100.000 in bar hast, den Kampf hätte wahrscheinlich jeder gern. Im Prinzip nur, du kannst es nicht ausgeben. Du kannst nicht sagen, ich kaufe eine Wohnung in bar oder ich kaufe mein Auto in bar oder für was man halt jetzt größere Summen ausgibt. Gibst du jetzt 100.000 Euro auf Jahre sukzessiv aus oder wie machst du das? Also auch eigentlich ein spannendes Thema.
Voll. Und wo wir das Thema Schenkungen immer mal wieder ansprechen, ist beim Kind zum Beispiel. Wenn das Kind dann, weil bei uns in Österreich gibt es ja leider kein Kinderdepot, ne? Das wissen wir eh schon. Und wie machen wir das oder wie wird es in vielen Fällen gemacht und wie macht das unsere Community auch immer ganz gern? Meistens machen sie einen Sunrise-Sparplan. Dort lass uns laufen mit dem Namen vom Kind zum Beispiel. Also du kannst einfach dann den Namen benennen, nach dem das Depot benennen, nach dem Kind zum Beispiel. Bei mir ist es so der Hund. Für die hat es Kosten, aber ist wurscht. Und dann mit, wenn das Kind 18 wird zum Beispiel, wenn es eben volljährig ist, dann darf sie ein Depot aufmachen in Österreich und dann kann man das übertragen in Form einer Schenkung und dann haben die das Depot ganz normal mit dem Einstandswert von dir dort bei sich selber. Das heißt, in dem Fall macht eine Schenkung auch wieder viel Sinn. Das heißt, wenn man sagt, man spart fürs Kind an, man hat das Kind so weit vorbereitet, dass es mit 18 nicht alles am Kopf hat, ja. Da macht es schon sehr wohl Sinn, dass man das dann vielleicht schenkt und das Kind dann weiterführt, weil das wird ja dann irgendwann eine Lehre oder eine Ausbildung machen und dann irgendwann arbeiten anfangen und dann selber anfangen zu sparen, zu investieren. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass das dann ein kleiner Depot ist, wo ein bisschen was drin ist vielleicht. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Markus, das ist das andere. Ich habe schon kurz angesprochen, Immobilie. Du hast ja eine Immobilie geerbt. Wie ist das bei dir dann gewesen? Zahlenmäßig. Also was hast du backen müssen? Oder wie ist das funktioniert?
Naja, am Ende sind wir ja bei dem Thema, was wir jetzt eigentlich durchaus besprochen haben. Ja? Also du hast ja, da ging es eher so darum, wie ich sehr jung war, haben eben, das war mein Glück, die Großeltern sehr schnell entschieden, welche Richtung das geht, wer was bekommt. Da war ich halt auch begünstigt und da kann ich so viel sagen, im Ende, wenn das geregelt wird von der Seite, der das vererbt quasi, dann ist das in Österreich überhaupt kein Problem. Wir haben schon gesprochen darüber, dass eine Schenkung kostenlos ist. Was du halt machen musst, ganz klar, absägen, melden, Notar, dieses ganz klassische
Grundbuch und so weiter.
Grundbuch, danke, Grundbucheintrag. Und dann ist es im Prinzip erledigt. Und die Kosten natürlich, die anfallen, quasi Notar und so weiter, die hast du, aber es sind bei weitem überschaubare Kosten. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Deswegen habe ich das auch vorher so initiiert als wichtig. Ich sage immer, der vererbt, der sollte das immer vorab regeln. Erstens allein schon wegen Streitigkeit, was bei mir in der Familie natürlich kein Thema war. Nur es geht immer darum, erstens Punkt, es gibt keine Streitereien. Der Erbe hat das so geregelt, wie er das haben wollte. Erstens für sich. Das heißt, er kann auch selber entscheiden, wie er es haben möchte. Und das Zweite an der Sache ist, es ist, du hast es schon angesprochen, was es zu achten gibt. Du hast diese Problematik nachher nicht, ne? Weil es ist immer leichter, wenn es schon vorab geregelt wurde und nicht im Nachhinein die Diskussion erstens mal aufkommt und dann verschiedenste Parteien hier agieren, nicht nur jetzt von der Familien- oder Freundes- oder wie auch immer das Erbseite, sondern auch von der Staatsseite eben oder auch von der Notarseite, der das Erbe übernimmt, dementsprechend meiner Meinung nach immer vorab regeln, aber es ist super, super simpel. Also ich kann für mich sprechen jetzt, ich bin kinderlos, gehe noch immer davon aus, dass ich irgendwann Kinder habe. Wenn ich Kinder mal habe, dann ist es für mich kein Thema, ob ich jetzt 50 bin, 40, 60, 70, sondern ich beschließe ab einem gewissen Alter natürlich meines Kindes, sage ich, hey, so schaut's aus, das und das wirst du mal bekommen, vielleicht, jetzt gerade wenn ich jetzt nur an Immobilien denke. Und von meiner Seite, ich habe nicht vor, es zu veräußern, ich möchte es dann auch weitergeben und da ist dann der Punkt ganz klar, das wird zu meinen Lebzeiten, außer es passiert mir natürlich irgendwas Schreckliches, wird das übertragen. Mit allen Klauseln, die ich mich quasi absichern kann, dass es mein Kind nicht am Schädel haut, jetzt mal ganz benebelt gesagt, und dann weiß ich nicht, was mit dem Geld macht. Sondern das hat dann ganz klar Struktur und das kann man halt im österreichischen System eigentlich relativ gut regeln, meiner Meinung nach. Und ich bin halt eher der Fan, weil ich es halt auch so vorgelebt bekommen habe, aber das meine ich jetzt sehr positiv, das vorab zu regeln. Und bei den Kindern werde ich es mal genauso machen. Also ich beheiz nicht auf meine Immobilie, bis ich 90 bin und sage, dann macht euch das selber aus. Sondern das wird halt einfach ganz klar vorab überschrieben. Fertig.
Ja, voll, macht am meisten Sinn. Und jetzt an alle, die vielleicht irgendwann einmal ein Erbe kriegen, wenn zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung oder irgend sowas, Markus hat es eh schon angesprochen, man darf nicht vergessen, man muss da gewisse Kosten tragen. Also Grundbucheintrag, Notarkosten, vielleicht auch Grunderwerbsteuer, kommt ganz drauf an. Also man sollte auf jeden Fall, ich sage mal, zwischen 5 bis 10 bis 15.000 Euro sollte man sich auf jeden Fall irgendwie in die Richtung.
Ja, das muss man haben, das Geld, und das hängt auch von der Immobilie ab, weil es natürlich prozentuell ist, sondern nicht ein Fixbetrag ist, und das musst du zahlen. Natürlich zahlst du das dann gerne, weil du hast ja auch einen mehrfachen Wert davon, Allerdings musst du dir das auch leisten können. Also so wie du
genau, das heißt, du kannst nicht abreißen von der Immobilie, du kannst das ja nicht runterbrechen, den Wert, sondern du musst das ja dann in Cash haben, unter Anführungszeichen, auch wenn du einen Wert dahinter hast. Aber das darf man nicht vergessen, wenn man was vererbt kriegt, dann muss man vorher was zahlen. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
Ja und auch simple Kosten, die vielleicht ein Notar, also beiläufig, der das macht, er macht schon was natürlich, aber er macht das, dass das halt auch Hand und Fuß hat natürlich. Aber das kostet halt Geld und das kostet nicht wenig Geld und da braucht man schon Geld auf der Seite, um sich sowas auch leisten zu können. Da muss man halt immer die Frage, wer tragt das dann? Tragt es dann der, der es vererbt zu Lebzeiten im Idealfall? Dann kann man auch sich das noch aufteilen oder übernimmt es der, der es vererbt? Oder sagt der, der es erbt, nein, ich bin jetzt schon der Begünstigte quasi, das übernehme ich, diese Kosten. Hängt halt auch von den finanziellen Mitteln beider Seiten ab. Aber sollte es dazu kommen, dass diese Person nicht mehr lebt und du erbst etwas, naja, dann musst du dich halt auch darum kümmern. Vielleicht gibt's
das ist ja ne?
Nein, aber vielleicht gibt es ja im Erbe weitere Vermögensgegenstände, die du halt dann nutzen kannst, um das auch zu bezahlen. Das hängt immer stark davon ab, ob es dann eben auch vielleicht so was wie Gold noch gibt oder eben Geld. Dann könnte man das natürlich dann auch bezahlen.
Wie du schon gesagt hast, es geht ja immer um den Wert von der Immobilie und die kann man sich auf der BMF-Seite, also auf der Finanzamtseite, gibt es einen Rechner, wo man das reinhauen kann und dann kann man das immer kostenlos berechnen. Also mal erst Überblick und damit sein, am Ende des Tages kann trotzdem richtig berechnen, nur der Notar oder der Rechtsanwalt, also das darf man auch nicht vergessen, oder es wird halt geschätzt. Also das sind alles so Sachen, die man auf jeden Fall bedenken muss beim Erbe von einem Haus. Das glaube ich immer alle, ja super, ich werde das Haus erben, aber es kommen auf jeden Fall Kosten auf einen zu, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, wir haben vorher schon kurz angesprochen, Markus, dass die Börsen jetzt aktuell echt gut laufen, obwohl eigentlich die geopolitische Lage nicht so gut ausschaut. Und alle, die vor 2-3 Wochen nachgekauft haben, da zeigt es wieder, dass in Krisen Vermögen gemacht wird. Also es war ein kurzer Zeitraum, aber du hast eigentlich wieder gut einkaufen können. Was denn, Markus, hast du auch was nachgekauft?
Ich habe tatsächlich im kleinen Bereich ein bisschen etwas gekauft, weil ich sehe halt solche Krisen immer so temporär. Für mich sind so temporäre Sachen, jetzt nicht im großen Stil, weil ich bin eh groß investiert, sage ich jetzt einmal, also jetzt im Verhältnis zu dem Cash, was ich habe und dementsprechend eher im kleineren Stil, möchte aber schon sagen, dass ich das immer anbiete, deinen Sparplan zum Beispiel zu erhöhen oder gewisse Einzelkäufe in seinem ETF-Sparplan oder von mir aus auch bei Einzelaktien zu tätigen, je nachdem, wie man das gerne hätte. Mach das immer gerne, auch wenn es irgendwie ein gewisses Auf und Ab die ganze Zeit ist, aber für mich ist der Markt jetzt zumindest in dieser Woche am 14. April, wo wir das aufnehmen, hoch. Also im Verhältnis ist es hoch. Da muss man aber auch wieder differenzieren. Reden wir jetzt von Amerika, reden wir von S&P 500 zum Beispiel oder reden wir von Europa, reden wir über den ATX. Beim ATX ist es ja auch so, All-Time High, sehr hoch, verschiedenste Einzelaktien performen unfassbar gut, also teilweise Meilen besser, als das einzelne US-Stocks machen. Muss aber auch dazu sagen, dass die halt über die Jahre dafür nicht so performt haben, wie das vielleicht gewisse US-Aktien gemacht haben. Und der Indikator, also wenn du den Markt beobachtest oder auch die ganzen Leute, die da dahinter stehen, die sind gar nicht in dieser Angststarre, wo man das jetzt vermuten würde mit dieser ganzen Krise, gerade eben diese Rohstoffthematik. Im Gegenteil, die nehmen das alles relativ entspannt hin. Da sagen wirklich viele Analysten, auch JP Morgan, Goldman Sachs CEO stellt sich hin und sagt, hey, alles temporär, das geht alles in die richtige Richtung, wir sind da voll Fokus. Deswegen glaube ich, nachkaufen ist bei solchen Krisen sozusagen, wenn es ein bisschen runtergeht, nie schlecht. Aber ich bin immer ein Fan vom Sparplan. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Philipp.
Corona damals war die Meinung viel schlimmer als jetzt, finde ich.
Ja, da war Blutbad. Also im Verhältnis, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Also wer schon zu Corona-Zeiten da dabei war oder auch schon investiert hat, da kann ich mich erinnern, gab es tagelang minus 5-10% in den Indizes, wohlgemerkt, nicht in den einzelnen Aktien. Da gab es wirklich von Ende Februar, kann mich erinnern, bis gut Ende März, dieses eine Monat da ist es abgerauscht, der Markt bis zum geht nicht mehr.
Minus 30-40%, ne?
Ja, das war das letzte richtige Blutbad sozusagen. Und das da jetzt ist ja ein Kindergeburtstag dagegen, das ist ja gar nichts. Also die es danach erst angefangen zum Investieren haben, so richtigen Crash, sagen wir jetzt einfach mal das Wort, obwohl ich das ungern sage, haben wir seitdem ja eigentlich nicht gesehen. Also wenn es einmal richtig einmal abrauscht, 30-40%, dann trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Dann wird es ja wirklich interessant.
Und was machen wir dann? Wir kaufen nach, in den meisten Fällen.
Also wenn es in kürzester Zeit ein Index, ein großer, wie der S&P 500, um 40% runtergeht und du hast noch Geld, was du investieren kannst und du das psychologisch schaffst, ja, also wenn nicht dann, also wenn nicht an dann, wann dann? Also dann,
ja, genau.
Wo du sagst, boah, also wenn du dann noch wartest, dann wird es kritisch, weil klar kannst du minus 50 noch haben oder so, aber tendenziell geht halt die Marschroute dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, sind das halt deine Goldstücke, die du dir hier auch mitnimmst. Und wenn du zur Corona-Zeit auch geglaubt hast, na, also Ende März, ne, das ist ja absoluter Super-GAU, wir haben Lockdowns und was weiß ich, ich kann doch da jetzt nicht in den Markt investieren. Also das waren mit Abstand die besten Kurse in den letzten 10 Jahren, könnte man sagen.
Da muss ich gleich mal die Charts anschauen von Anfang oder März 20 bis heute zum Beispiel, also wo wir da jetzt stehen, das ist ein Wahnsinn.
Der darf sich das nicht anschauen, der kriegt das nicht.
Der, was vielleicht ausgestiegen ist, nicht mehr eingestiegen ist, aber er gedacht hat, der wartet jetzt ab, bis der Boden kommt, ne? Und jetzt stehen wir zehnmal so hoch fast. Weil du vorher gesagt hast, neue Rekordhochs, absolut, der ATX Total Return ist heute am 14.04. auf 14.500, vor kurzem noch, also vor zwei Wochen, drei Wochen, 12.700 Punkten, also allein das hat schon wieder einen massiven Turnaround gemacht, genauso der S&P 500, sind ja die 500 größten Unternehmen der USA drin. Der liegt jetzt bei 6,9, auch fast All-Time-High, vor kurzem noch 6,3, das heißt, auch da ist schön nach oben gegangen. Nasdaq, vor kurzem noch bei 22.900 Punkten, jetzt wieder bei fast 25.500, also auch da, und sogar der DAX, obwohl der eigentlich extrem kämpft, aufgrund von SAP zum Beispiel, das ist ja der größte, war das ja lange Zeit im DAX, und die KI-Geschichte, die hat sehr hart zugeschlagen, ist auch schon auf 24.000 von 22.300. Also man sieht, über die Breite, wurscht ob jetzt Amerika oder Europa, diese Rücksetzer, was da jetzt waren, oder dieser Konflikt, der war ein kurzer Dip, kein Crash, ich sage das Wort auch ungern, aber so ein kurzer Rücksetzer, der eigentlich bei den meisten schon wieder aufgeholt ist oder sogar überschritten ist. Also das ist ja Wahnsinn. Und so läuft das aber. Es wird immer Krisen geben, es hat immer Krisen gegeben. Der Markt hat immer darauf reagiert, er wird auch immer darauf reagieren, aber am Ende des Tages, wenn du langfristig drin bleibst, wirst du jede Krise mitnehmen und besser einkaufen in vielen Fällen und dann am Ende des Tages, am Ende von vielen Jahren, am besten wahrscheinlich aussteigen.
Ja, und ich habe so prägende Erlebnisse noch drin vom letzten Mal von Corona. Da war sowas wie der DAX, du hast es angesprochen, der war auf 7.000 Punkten. Ich habe das live gesehen, 7.000.
Krass.
7.000.
Wie gesagt, nochmal ganz kurz zum 24, ja? 24.000. Ja.
Dow Jones, das ist irre. Die haben eine Welle geschoben da auf CNBC. Die haben, glaube ich, die rasten komplett aus. Der war auf 19.000, der Dow Jones, zu dem Zeitpunkt. Jetzt steht der bei über 50.000, glaube ich. Oder irgendwo in dem Bereich sind wir, also knapp 50 oder über 50, weiß ich nicht auswendig, aber irgendwo in dem Bereich. Das sind halt Szenarien, ich kann mich heute noch erinnern, die haben alle von Endstimmung gesprochen. Das ist halt in einer schwerwiegenden Phase, wie es Corona schon auch war, wo du nicht weißt, wohin geht's. Oder die Bankenkrise, da war ich natürlich noch nicht investiert, zu jung. Aber das war wahrscheinlich ähnliche Apokalypse-Stimmung. Und das sind natürlich Momente, die kann man aufsammeln. Aber fair enough, wer es noch nicht erlebt hat, man muss das auch einmal durchleben, um zu verstehen, wie Markt funktioniert auch ein wenig, aber gerade in den ganz, ganz schlechten Zeiten, dass man das auch mal nicht nur erlebt, sondern auch eben dann am Ende richtig handelt. Und da kommt ja eigentlich dann die Einstellung erst zum Tragen, meiner Meinung nach, weil es ist immer super einfach, wenn der Markt gut läuft. Da tut sich doch, das ist doch logisch, dass dann jeder, der anfängt, und es geht immer sukzessive nach oben, du hast gute Jahre, dass jeder sagt, das ist ja eh super, ich habe meine ETF-Sparplan, das läuft, ich sehe, wie es wächst. Ja, aber ich kann jedem sagen, der die nächsten 20, 30, 40 Jahre vor sich noch hat, da wird ein apokalyptisches Endszenario auf ihn warten. Irgendwo da drinnen und vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere. Und dann wird es natürlich sehr interessant, wie gehe ich dann damit um? Der wichtigste Schritt für mich ist, dass ich einmal nicht verkaufe, dass ich generell meine Strategie beibehalte und dem weiterverfolge. Auch wenn ich jeden Tag reinschaue und mein Depotwert wird weniger, weil das wird passieren. Der zweite Punkt ist, wenn ich es dann wirklich schaffe und noch Geld habe, dass sukzessive meinen Sparplan erhöhe oder sogar dann mal, wenn es richtig knallt, auch mal versuche, einmal Summen zu tätigen, weil das sind dann eben die größten Hebel, die ich habe. Ich glaube, wir haben dieses Thema schon oft besprochen, quasi bei Kursen, wo es mal, für mich ist das zum Beispiel unter 20% eines Indizes runtergeht, dann kann man das sich schon mal überlegen. Aber wir hatten diese Szenarien de facto nicht, wo es halt einen richtigen Knall gemacht hat bis jetzt. Und das ist ja nichts. Das ist ja maximal ein Tipp, wie es immer so schon heißt, was du da jetzt gehabt hast durch die Szenarien. Ich finde es bemerkenswert, dass der Markt so stabil ist, hätte ihn schon tendenziell tiefer gesehen, nur jetzt nicht in einem Crash-Szenario, da sind wir weit davon entfernt. Da ist die Krise einfach auch zu klein. Dafür braucht es einfach viel, viel mehr noch. Da braucht es eine Ausweitung, eine ganz klare und ja, was auch immer.
Und so leicht wie heute ist es ja noch nie gewesen. Man kann heute mit 10 Euro im Monat anfangen. Also einfach mal reinschnuppern und so diese magische Zahl sind so 10.000, die ersten 10.000 Euro. Und so ist auch, oder so heißt auch ein Webinar von uns. Am 18.05. ist ja das nächste. Den Link dazu findet ihr bei Instagram in unserer Bio. Da macht der Matthias dann wieder wirklich einen super, super Einblick in das Ganze. Und das Wichtigste ist, so wie der Markus gesagt hat, dass man einfach erstens einmal startet, dass man das psychologisch aushält und da sind die ersten 10.000 sicher ein gutes Learning, um das einfach mal das aufzubauen. Und dann, ich habe schon viele erlebt, die dann gesagt haben, hey, das ist gar nicht so schwer und das macht echt Spaß und das ist echt spannend. Aber man muss einfach mal anfangen und nicht anfangen, indem man irgendwelche Penny Stocks oder so einen Scheiß kauft, sondern einfach breit gestreut, weltweit investiert und fertig. Mehr ist es nicht. Mit einem Sparplan, das war's. Ja.
Das war vor allem für alle, die jetzt noch neu anfangen wollen. Aber wir haben ja dann noch nächste Woche das Webinar für die Leute, die uns jetzt auch zuhören, schon investieren, auch dieses Marktthema Ausblick gerne beleuchten. Ich glaube, wir haben es letzte Woche auch schon im Podcast gehabt. Aber auch hier kann man am
21.04. Genau,
am 21. April dabei sein. Auch den Link geben wir euch nochmal mit dann in den Shownotes und gerne anmelden. Und da geht es dann eben um die jetzige Zeit.
Ja. Und die jetzige Zeit ist schon spät am Abend. Also würde ich sagen, wir beenden das heute. War wieder eine sehr intensive, lange Folge. Markus, danke. Und jeder, der das cool findet, was wir machen, gerne den Podcast bewerten mit 5 Sternen natürlich. Das wird uns immer helfen. Das hilft uns mit Sichtbarkeit. Das hilft uns mit, ja, dass wir einfach da weiterkommen. In diesem Sinne, Markus, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.